Guten Morgen zusammen. Herzliche Einladung und Begrüßung zum Pfingstsonntag. Ich möchte gerne zu Beginn beten. Danke, Herr Jesus, dass heute Pfingsten ist, die Geburtsstunde der Gemeinde. Du hast uns nicht verwaist zurückgelassen, sondern du hast uns den Tröster geschenkt. Dafür preisen wir dich an diesem Morgen. Amen. Ja, Pfingsten, die Geburtsstunde der Gemeinde. Welch ein denkwürdiger Tag, ungefähr im Jahre 32 nach Christus, also knapp 2000 Jahre her. Die Jünger wurden damals mit dem Heiligen Geist erfüllt und Petrus hat daraufhin die Pfingstpredigt gehalten in Jerusalem. In Apostelgeschichte 2 finden wir die. Und als es damals so war, als Pfingsten war und als der Heilige Geist kam, da war große Verwirrung in der Stadt. Vieles war nicht erklärlich, unerklärbar. Und so hat Petrus diese Predigt gehalten, die zum einen erklärend war, was da geschieht, und zum anderen auffordernd, was sie jetzt tun sollten. Pfingsten bedeutet 50 Tage. Es gibt im Judentum einige Feste, gerade im Frühjahr. Das erste ist das Passafest. Da erinnert sich das Volk daran, wie Gott sie aus Ägypten herausgeführt hatte. Und im Besonderen erinnern sie sich daran, dass an der 10. Plage sie verschont wurden. Und das letzte, da kam eine ganze Reihe von Festen, und das letzte war das Pfingstfest. Da wurden sie in 5. Mose 16 aufgefordert, das zu feiern. Das möchten wir heute Morgen nicht anschauen. Das war quasi das Erntedankfest. Da wurden die Erstlinge des Weizens Gott dargebracht. Und wir wissen aus den Evangelien, dass der Herr Jesus einige dieser Feste auch besucht hat. Und auch für Paulus war das Pfingstfest sehr wichtig. Ende der Apostelgeschichte lesen wir, dass er eigentlich in Eile war. Er wollte noch nach Ephesus gehen und die Geschwister dort besuchen. Aber er wollte unbedingt im Pfingsten in Jerusalem sein. Für uns Christen ist ja oft Weihnachten und Ostern so die wichtigen Dinge. Und Himmelfahrt und Pfingsten, das tritt so ein bisschen in den Hintergrund. Nein, auch Pfingsten, das ist eigentlich unser Start als Gemeinde. Ich möchte heute Morgen mit euch zwei kurze Bibelstellen anschauen. Die erste in Apostelgeschichte 1, Vers 1 bis 8. Die möchte ich uns gerade mal vorlesen. Da heißt es: Den ersten Bericht habe ich verfasst, O Theophilus, von allem, was Jesus anfing, sowohl zu tun als auch zu lehren, bis zu dem Tag, an dem er aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er sich auserwählt hatte, durch den Heiligen Geist Befehl gegeben hatte, denen er sich auch nach seinen Leiden in vielen sicheren Kennzeichen lebend dargestellt hat, indem er ihnen 40 Tage hindurch erschien und über die Dinge redete, die das Reich Gottes betreffen. Und als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sprach er, von mir gehört habt. Denn Johannes taufte zwar mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligen Geist getauft werden, nach nunmehr nicht vielen Tagen. Es waren dann 10 Tage später. Sie nun, als sie zusammengekommen waren, fragten ihn und sagten: Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Er aber sprach zu ihnen: Es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Gewalt gesetzt hat. Ihr aber werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Welt. Und als er dies gesagt hatte, wurde er emporgehoben, indem sie es sahen, und eine Wolke nahm ihn auf von ihnen Augen hinweg. Nun, der Herr Jesus hat 40 Tage mit seinen Jüngern verbracht, als er aufgestanden war. In 1. Korinther 15 lesen wir, dass er sich einmal 500 auf einmal gezeigt hat. Und was haben sie gemacht? Sie haben über das Reich Gottes geredet, 40 Tage lang. Und das muss für die Jünger, der hat einschneidend und prägend gewesen sein. Wir sehen, dass Petrus diese Predigt gehalten hat. Das hat er sicher dort gelehrt bekommen, in diesen 40 Tagen. Das muss herrlich gewesen sein, direkt von dem Herrn Jesus gelehrt zu werden. Die Emmaus-Jünger, die hatten gesagt, brannte nicht unser Herz in uns, als wir von ihm quasi das gehört haben, als er uns gelehrt hat. Und wir sehen die Veränderung, die vor allem bei Petrus war. Er, der noch einen sehr schwierigen Charakter zum Teil hatte, er konnte hinstehen vor Tausenden von Leuten, er war ja Fischer, und konnte das anwenden, was er dort gehört hat. Jesus hat seine Jünger vorbereitet auf große Herausforderungen, die jetzt kommen sollten. Wisst ihr, bei uns reden auch wir über Gottes Reich, wenn wir uns so sehen. Und wenn ja, wie? Ja, es gibt viele Schwierigkeiten im Reich Gottes. Und die Bibel redet ganz offen darüber. Und auch in der Apostelgeschichte hat es nicht lange gedauert, bis es mal furchtbar gekracht hat, bis Streit und Zank da waren. Ja, es gibt manche sonderbare Heilige, manche Enttäuschung, und doch steht Gottes Reich und seine Sache über allem. Und ein großer Teil hat in unserer Zeit eben die Gemeinde damit zu tun. Wollen auch wir miteinander reden, gerade in diesen Zeiten, wo man so viel über andere Dinge spricht, gerade sind uns ständig präsent, wollen wir über das Reich Gottes miteinander reden. Gott baut sein Reich, seine Gemeinde, auch jetzt. Und was war noch? Sie waren zusammen, heißt es hier. Wahrscheinlich ohne Abstand und ohne Mundschutz. Sie waren zusammen, 40 Tage. Das ist etwas, was uns ja heute so fehlt. Manche vielleicht froh drum, aber eigentlich fehlt es uns ja, also quasi Tag und Nacht miteinander zu verbringen. Das war damals üblich, dass die Jünger ihrem Rabbi dabei waren, die haben mit ihm gewohnt, die haben mit ihm gegessen, mit ihm den Tag verbracht, einkaufen und so weiter. Sie waren zusammen. Und wenn man dann die Briefe weiterliest, das ist eines der wesentlichen Dinge auch von Gemeinde, dass sie beisammen sind. Lest mal die Bibel durch, um wie viele Dinge es bei dir, um dich ganz persönlich geht, da gibt es auch manches, aber wie viel es geht insgesamt, im Kollektiv. Sie waren eine Herde. Ja, es war eine besondere Zeit, es kamen viele zum Glauben. Sie haben ihr Hab und Gut hergegeben, sie sind dabei auch verarmt. Später haben sie eine Spende bekommen. Sie waren zusammen. Dann haben sie eine Aufgabe bekommen. Sie sollten warten. Und das ist ja etwas der schwierigeren Dinge. Ach, wir warten ja auf so vieles, auf Normalität. Irgendwie sehen wir uns nach den Zeiten davor, obwohl wir damals schon geschimpft haben über die Zeiten, wie sie denn waren. Geduld, eine schwierige Aufgabe. Und Jesus sagt ihnen, wartet, bis Gottes Geist kommt. Jim Elliot hat mal gesagt, wir lernen Geduld am besten dadurch, wenn wir sie üben. Ich möchte uns ermutigen, gerade in unseren Tagen, in unseren Zeiten, Geduld zu üben. Das ist nicht einfach. Sie sollten jetzt nicht einfach auf den Stuhl sitzen und nichts mehr tun. Warten kann was ganz Aktives sein. Wir warten, dass der Jesus wiederkommt, und wir setzen uns nicht auf den Stuhl, bis er denn wiederkommt. Haben genug Aufgaben, die wir tun sollen, bis er denn kommt. Er hat den Heiligen Geist verheißen, und auch so hat er uns seine Wiederkunft verheißen. Nun, und Jesus wusste, dass sie einiges benötigen. Und deshalb hat er ihnen den Heiligen Geist verheißen. Wir haben heute Morgen schon vom Dominik aus Johannes 15, oder? 14 gehört. Ich möchte es uns aus Johannes 15 lesen. Er hat es nämlich ein paar Mal gesagt, dass der Heilige Geist kommt. Johannes 15, Vers 26. Wenn aber der Sachwalt, also der Heilige Geist, gekommen ist, den ich von dem Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der von dem Vater ausgeht, so wird er von mir zeugen. Der Heilige Geist, dieser Tröster, sollte kommen. Denn er wusste, dass die Aufgabe, die sie jetzt bekommen, sie mit ihrer eigenen Kraft niemals ausführen konnten. Die Aufgabe war viel zu groß. Denn er hat ihnen vor der Himmelfahrt gesagt, geht hinaus und predigt das Evangelium bis an die Enden der Erde. Fangt in Jerusalem an, geht nach Samaria und dann bis an das Ende der Erde. Und weil diese Aufgabe viel zu groß ist, für ein paar Fischer und für uns heute, deshalb gab er ihnen und gibt er uns seinen Geist. Er hat sie gelehrt mit dem Wort Gottes, und dann gibt er zusätzlich seinen Geist. Und auch wir brauchen beides. Wir brauchen das Wort Gottes, kommen wir nachher noch drauf, und wir brauchen seinen Geist. Aber die Jünger hatten sehr relativ wenig Interesse daran. Sie haben immer noch gedacht, jetzt beginnt das Reich für Israel hier auf Erden. Sie sagen das dem Herrn Jesus. Und Jesus sagt dann, ja, Zeiten und Zeitpunkte liegen nicht bei euch. Sie dachten, jetzt geht's los. Die Enttäuschung war groß an Karfreitag. Der das Reich aufrichten sollte, den haben sie hingerichtet. Die Emmausjünger sagen es, wir hatten gehofft, er sei es, der Israel erlösen werde. Aber durch die Auferstehung kam neue Hoffnung. Denken wir nicht manchmal vielleicht auch so, wir denken, jetzt muss jetzt und jetzt sein, in dieser Geschwindigkeit muss es ablaufen. Wir krempeln vielleicht die Arme hoch, wir haben große Motivation, große Ziele und dann kommt die Enttäuschung. Mancher mag denken, ja, Jesus kam der letzte 2000 Jahre nicht. Warum soll denn in unseren Tagen kommen? Die Leute im Mittelalter, die haben auch gedacht, da Jesus kommt. Die Leute vor dem Zweiten Weltkrieg, als vieles so aufbrach, haben gedacht, also ich kann mich noch erinnern, als du das erzählt hast, als der Staat Israel gegründet wurde, haben viele gedacht, jetzt kommt der Jesus. Er kam nicht. Gott stellt uns in diese Spannung. Vertrauen wir ihm? Wir sehen manches sprossen und wachsen. Wir sehen manches verwelken. Petrus hat später gesagt in seinem Brief, wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Deshalb, Geliebte, da ihr dies erwartet, befleißigt euch, unbefleckt und tadellos vor ihm befunden zu werden im Frieden. Ja, Gott gibt seinen Jüngern eine Aufgabe, einen Auftrag. Und dazu brauchen sie unbedingt die Kraft von oben. Denn die Methode Gottes, um das Evangelium in alle Winkel dieser Erde zu bringen, die will er mit dir und mit mir machen, eben mit seinen Jüngern. Diese Flamme soll weitergetragen werden, dass jeder dieses Licht erkennen kann. Und dazu braucht es die Kraft von oben. Und in Kapitel 2 ist es dann soweit. Wir sehen hier eine Flamme. Ich dachte so an die Olympischen Spiele, da wird diese Fackel von einer Stadt zur anderen getragen. Und in der Bibel ist der Heilige Geist wird oft mit Feuer verglichen. Der Heilige Geist hat in unserer Aufgabe, in unserem Auftrag eine zentrale Rolle. Wir übersehen das manchmal. Wir sind hier auch eine Gemeinde, die sehr, das ist nicht verkehrt, aber die sehr, sehr wortorientiert ist. Es braucht parallel dazu, und da ist die Bibel voll, den Heiligen Geist dazu. Denn der Heilige Geist ist ein Kennzeichen derjenigen, die Kinder Gottes sind. Im Römerbrief heißt es mal, die durch seinen Geist geleitet werden, die sind Kinder Gottes. Und so möchte ich nochmal mit euch 2. Timotheus 1 aufschlagen. Das hatte ich vor ein paar Wochen hier morgens schon mal diesen Vers erwähnt, erinnert euch noch, Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furchtsamkeit, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Heute müssen wir diesen Vers davor anschauen. 2. Timotheus 1, ich möchte lesen, Vers 6 bis 8. Da heißt es, Paulus schreibt an Timotheus, aus diesem Grund erinnere ich dich daran, die Gnadengabe Gottes anzufachen, die in dir ist durch das Auflegen meiner Hände. Denn Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furchtsamkeit, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. So schäme dich nun nicht des Zeugnisses unseres Herrn, noch meiner seines Gefangenen, sondern leide Trübsal mit dem Evangelium nach der Kraft Gottes. Timotheus hat eine Fackel bekommen, die soll er weitergeben. In Kapitel 4 heißt es, er soll das Wort predigen, zur Zeit, zur Unzeit. Er bekommt diese scharfe Waffe des Wortes Gottes in seine Hand. Das Wort Gottes ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Aber offensichtlich gingen beim Timotheus mehr und mehr die Lichter aus. Sein Feuer ist am Ausgehen. Und das kann man verstehen. Paulus ist im Gefängnis. Es gibt Widerstand aus allen Richtungen. Und zudem war er vielleicht auch eine Persönlichkeit, ja, die sehr schüchtern und zurückhaltend war. Und er war dabei, seine Aufgabe, nämlich das Wort zu predigen, wie auch immer, ja, nicht mehr zu tun. Eben diese Aufgabe, von denen Gott uns, wie wir uns vorher gelesen, eigentlich gesagt hat, wir sollen das Evangelium raustragen, bis an die letzten Enden der Erde. Wie sind die Gründe bei mir? Wie sieht es mit deiner Fackel aus? Mit meiner Fackel aus? Ich rede auch zu mir selber. Was möchte unsere Fackel ausgehen lassen? Die Angst, die Unsicherheit, Bequemlichkeit, Anfechtung, Schwäche. Ich denke, dass das der Grund war, warum Paulus überhaupt diesen Brief an Timotheus geschrieben hat. Mit der Aufforderung, lass dein Licht leuchten. Und Paulus beginnt in den ersten Versen damit, dass er seinen Freund und Mitarbeiter Timotheus ermutigt und daran erinnert, Timotheus, du bist jemand, den hat Gott errettet. Er schreibt in den ersten Versen davon, schon deine Großeltern und deine Mutter, die waren gläubig. Und ich habe miterlebt, dass auch du gläubig wurdest. Und es ist so schön, dass wir einen Gott haben, der den glimmenden Docht, auch wenn die Flamme klein wird, nicht einfach wegmacht und auslöscht und wegschmeißt, sondern dass er Acht hat auf diesen glimmenden Docht. So heißt es in Jesaja 42. Und Timotheus bekommt die Aufgabe, diesen Docht, dieses Feuer wieder anzufachen. Denn er soll bereit sein zum Leiden, um des Evangeliums willen. Und Paulus sagt ihm, wir haben, deshalb heute Pfingsten, wir haben einen Geist empfangen, einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Der wohnt in dir. Den gilt, der will anfachen und den sollst du wieder anfachen. Beides gehört zusammen. Wir bringen das nicht zusammen, aber es gehört beides zusammen. Und jetzt, wie facht man an? Paulus sagt zu ihm, fache an. Er sagt nicht, lass dich anfachen, warte, bis du angefacht wirst. Sondern fache an. Und das habe ich von jemandem, das ist nicht auf meiner Mischte gewachsen, aber es hat mir so angeleuchtet und deshalb möchte ich es heute Morgen mitgeben. Merke dir drei Bs. Wie facht man an? Beten, besinnen, benutzen. Beten. Damit beginnt's. Jim Elliot hat mal gesagt, Gott, ich bitte dich, entzünde diesen nutzlosen Reisig meines Lebens, damit es für dich brenne. Verzehre mein Leben, mein Gott, denn es gehört dir. Damit beginnt's. Gott zu bitten, einmal zu merken, jawohl, es brennt nicht mehr. Und dann Gott zu bitten, Herr, fache du dein Licht in mir an. Das Beten ist wie Sauerstoff in die Flamme zu bringen. Und das möchte der Heilige Geist tun. Dieser Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Mach es ganz konkret jeden Morgen in deinem Leben. Bitte, dass der Heilige Geist dein Leben leitet. Und dann besinne dich drauf, was Gott möchte. Und das hat er uns vor allem, diese Waffe hat er uns vor allem in seinem Wort gegeben. Vor allem. Es gibt auch andere Dinge, aber vor allem dort. Gieß Öl ins Feuer mit dem Wort. Erinnere dich daran, was Gott wichtig ist, was er will. Manche andere Dinge mögen unser Leben blockieren und verdecken und behindern. Lass das Wort Gottes reichlich in dir wohnen und dann teile es mit anderen. Das ist ganz wichtig, um das Feuer anzubahnen. Dass nicht dieses Öl oder das Öl, das ins Feuer geht, nur bei mir ist, sondern dass es durch mich durchgeht und zu anderen geht. So wird das Feuer angefacht. Und dann benutze es. Und nochmal, die ersten Schritte sind wichtig, um das zu tun. Wer nicht betet und sich nicht besinnt, sondern nur anfängt zu benutzen, der wird es aus eigener Kraft tun. Und dann ist das Feuer relativ schnell aus. Die ersten beiden Punkte sind wichtig, um uns auszurichten. Denn wir brauchen, wenn wir diese Gabe bekommen, es ist wichtig, diese Gabe auszuführen und zu benutzen. Der beste Fußballspieler, der das beste Talent hat, oder der beste Klavierspieler, der hinhockt und nichts tut, die Gabe wird verkümmern. Ganz sicher. Auch der das Talent hat, er braucht das regelmäßige Üben, das regelmäßige Benutzen. Und so möchte das auch Gott mit uns tun. Nochmal Jim Elliot. Bisschen krass formuliert, aber irgendwie hat er doch recht. Er sagte, die meisten Christen brauchen keine Berufung, sondern einen Tritt in den Hintern. Nicht alle. Manche geht es vielleicht so wie Timotheus. Aber die Ermutigung, das Vorhandensein von geistlichem Leben merkt man manchmal nur dadurch, dass man darum kämpft, es aufrecht zu erhalten. Ihr Lieben, der Heilige Geist wirkt nicht alleine. Er kommt nicht einfach quasi über uns und dann macht er alles. Es wirkt zusammen. Fache die Gabe an, so wird die Kraft dich befähigen, Zeugnis zu geben. Paulus hat Timotheus nicht ausgeschimpft. Wie kannst du nur? Und nur Appelle ihm gegeben. Nein, er hat ihn ermutigt. In dir wohnt der Geist. Fache die Gabe an. Und ihr Lieben, diese Dauerbrenner, die wir in der Vergangenheit kennen, ich bin kein Dauerbrenner. Bei mir geht es einmal aus und dann wieder an. Aber die Dauerbrenner, wenn man das in Biografien liest, die haben ganz stark mit diesen drei Punkten zu tun. Sie haben gebetet, sie haben Gottes Wort gelesen und sie haben es angewendet. Wir möchten ein Lied hören und dann möchte ich zum Abschluss kommen. Ich hoffe, dass dieses Lied irgendwie mit dem zu tun hat, was wir gehört haben. Jesus Christus, ich danke dir, dass du uns deinen Geist gegeben hast. Du hast uns eben nicht alleine zurückgelassen und du weißt, dass wir es aus eigener Kraft auch nicht tun könnten. Wir haben Kraft, aber sie ist gering. Vor allem viel gering, um deinen Auftrag, den du uns gegeben hast, weiterzugeben und auszuführen. Ich preise dich, dass Pfingsten geworden ist, dass du in uns Wohnung genommen hast. Und wir danken für das Werk des Geistes, wo wir eigentlich nichts dazu getan haben. Der Heilige Geist hat in uns gewirkt, dass wir uns als Sünder erkannten. Er hat uns versiegelt. Er hat uns erlöst und er hat Wohnung genommen. Aber doch sagt dein Wort, dass um erfüllt zu sein mit deinem Geist, da geht es darum, dass wir dieses Licht und diese Kraft immer wieder anfachen. Und es hat mit unserem Leben zu tun. Ich danke dir für die Ermutigung, die der Timotheus bekommen hat von seinem Freund und Mentor Paulus. Er hat ihn erinnert, dass in ihm der Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit wohnt. Und dieser Geist ist heute noch derselbe. Ich möchte dich bitten, dass wir in diese kommende Woche gehen und dass es uns ein Anliegen ist, im Geist zu leben, dass wir uns darauf besinnen, auf was es ankommt. Ja, die Tage sind hier wenig, wo wir leben. Und dann kommt der Schritt in eine andere, unsichtbare Welt. Und das kann so schnell passieren. Aber hilf auch, diese Dinge anzuwenden in unserem Leben. Gib du den Willen und die Kraft dazu. Wir danken dir von Herzen dafür. Danke für die Geschwister, die wir heute Morgen hier sehen konnten. Danke, dass du die Zeit kennst und siehst, in der wir leben. Hilf, auf dich zu sehen und mit dir zu gehen. Amen.